Willkommen zum People and Culture Podcast. Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gerne zur Arbeit gehen? Aber keine Sorge, wir haben vor, das zu ändern. Wir haben die Tools und Impulse, damit du dich wieder auf den Montag freuen kannst. Ich bin Svenja und ihr hört unseren Podcast zum Thema People and Culture. Ich begrüße euch heute zu einer ganz besonders spannenden Folge, denn heute bekommen wir Einblicke in die Führungs- und Unternehmenskultur von Tesla. Das Unternehmen sollte zwar jedem schon ein Begriff sein, aber hier zur Sicherheit vielleicht nochmal kurz erklärt. Tesla ist ein amerikanischer Autohersteller und nicht irgendeiner, sondern Marktführer im Bereich der Elektroautos. Mit weltweit 127.000 Mitarbeitern und 3,6 Millionen Bewerbern jährlich ist es ein extrem attraktiver Arbeitgeber für viele. Und ich denke, wir werden in der heutigen Folge auch erfahren, woran das liegt. Unser Gast ist Andreas Meisel, der zunächst Physik und physikalische Chemie in Deutschland studiert hat. Er hat dann am Max-Planck-Institut promoviert und ist im Anschluss in die USA zur University of California in Berkeley gewechselt. Nach einigen Jahren bei verschiedenen Unternehmen ist er nun seit Februar 2017 bei Tesla beschäftigt. Dort arbeitete Andreas zunächst an Teslas Energieprodukten als Senior Manager for Energy Product and System Reliability. Vor gut 2 Jahren wechselte er innerhalb von Tesla und leitet nun mehrere Teams, die für die Reliability aller Tesla-Autos, des Dojo Supercomputers und des Optimus Roboters verantwortlich sind. Insgesamt leitet er zwischen 35 und 40 Mitarbeiter. Andreas arbeitet seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich der Produktentwicklung, Testing und Reliability von Semiconductors, elektrischen, mechanischen und elektromechanischen Systemen. Zudem ist er Autor von 45 Publikationen und Erfinder von über 20 Patenten. Andreas schreibt selbst über sich bei LinkedIn. Er ist ein Leader von High-Performance-Teams, zeichnet sich durch die Auswahl und Entwicklung von Mitarbeitern aus, um ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und das ist für uns natürlich mega spannend und genau da wollen wir heute näher drauf eingehen, denn People and Culture ist ja genau unser Thema. Deswegen herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo, super. Ich bin auch froh, dass ich mit euch sprechen kann.
Ja, schauen wir mal, was du uns heute so verrätst. Ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht starten wir einfach nochmal so ein bisschen bei dir direkt. Ich habe ja schon ein bisschen was verraten, aber vielleicht erzählst du uns einfach nochmal kurz, wie du zu Tesla gekommen bist und was dich vielleicht auch so begeistert, dass du heute noch da bist.
Ja, also zum ersten Mal, ich bin wirklich froh, bei Tesla zu sein und kann auch wirklich sagen, dass ich meinen Traumjob habe, was ja nicht so normal ist für viele Leute. Insofern bin ich da schon sehr happy. Wie du schon angedeutet hast, ich habe bei verschiedenen Firmen in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Nachdem ich in Berkeley fertig war, bin ich zu einer Startup-Firma im Nanotechnologiebereich gegangen. Da war ich dann Ingenieur in der Solartechnik, habe an Produkt- und Prozessentwicklung gearbeitet, wirklich von den Anfängen von Designkonzepten, die ganz klein waren, bis zum erfolgreichen Technologietransfer von dem Produkt dann am Schluss, das dann mit Prozessen in die Massenproduktion übernommen wurde bei weltweit operierenden Großkonzernen. Unsere Firma wurde dann von DuPont gekauft und dann konnte ich zum ersten Mal Erfahrungen sammeln in einem Fortune 500 Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern. Also das war schon spannend, weil ich eben von Firmen, die 30 Leute hatten, dann zu so einer großen Firma konnte. Und das sind dann ganz andere Zusammenhänge und Abläufe. Das war schon sehr spannend, das wirklich von den Startup-Kultur kennenzulernen und aber auch diese großen Firmen zu sehen. Und da bin ich ja schon heute sehr happy drüber, dass ich das alles so verschiedene Bereiche aus erkunden konnte. Bei DuPont war ich dann für Reliability verantwortlich. Das ist jetzt so, ich denke mal, mindestens 10 Jahre her oder wahrscheinlich auch ein bisschen länger, dass ich an Reliability arbeite. Und dort hatte ich dann auch die Gelegenheit, mit globalen Teams zu arbeiten. Also nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Asien. Und da war ich sehr happy drüber, über so einen Austausch von verschiedenen Kulturen oder daran eben arbeiten zu dürfen. Und wie du dann gesagt hast, ich bin jetzt seit 2017 bei Tesla. Mhm.
Jetzt hast du ja eben gesagt, dass bei Tesla dein Traumjob ist. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was macht es denn für dich zum Traumjob?
Ja, der Traumjob ist wirklich, dass viele Dinge zusammenkommen. Also Tesla arbeitet an Produkten, die ich sehr spannend finde, die sehen toll aus und die sind bahnbrechend, diese Autos und Und wie du vorhin gemeint hast, wir arbeiten jetzt auch an einem Supercomputer und an Robotern. Also die Produkte sind wahnsinnig faszinierend, aber was schon dann auch noch dazu kommt, ist, dass ich mich wirklich über die Mission, dass ich darüber sehr happy bin, eben an Sustainability zu arbeiten. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie abends dann nach Hause fährt und der Tag war hektisch und hart, aber dann denkt man, okay, ich arbeite an etwas, was dann auch der Welt wirklich die Welt weiterbringt und uns diesem Ziel näher bringt, eben auch sustainable zu werden und diese Verbindung von Produkt, Mission und dann auch den Teams, die Leute, die dort arbeiten, all das zusammen, macht mich da schon wirklich sehr happy und ich denke, dass das alles zusammenkommt und da wenig Dinge, die nicht stimmen, also wo ich da einfach dann unhappy bin, das überschreibt das alles, der große Rahmen, der da irgendwie passt für mich.
Ja, das klingt super. Vor allem, man liest es ja immer mehr, dass die Leute wirklich im Job sozusagen die Erfüllung finden wollen. Und das macht ja eben genau dieses Zusammenspiel, was du sagst, aus Produkt, aus der Kultur, die herrscht, aus der Zusammenarbeit mit Kollegen. Internationale Teams hast du angesprochen. Das ist ja eben das, wo viele Leute auf der Suche sind. Von daher freut mich das zu hören, dass du das dort gefunden hast. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Insbesondere, weil du das Thema Team natürlich auch mit reingebracht hast. Das ist natürlich was für uns immer ganz interessant ist. Dein Team besteht so zwischen 35 und 40 Mitarbeitern, sind vielleicht auch kleinere Teams. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zur Struktur auch sagen.
Ja, also ich habe verschiedene Bereiche, in denen ich arbeite. Zum einen ist meine Hauptaufgabe, Reliability-Teams zu arbeiten, zu leiten. Da können wir noch nachher reden, was das ist. Aber da unterteilen wir uns in verschiedene Bereiche. Also unsere Teams arbeiten an allen Produkten, aber wir teilen die auf so nach Arbeitsbereichen. Also wir haben so ein Team, das an den High-Voltage-Dingen arbeitet, also so was wie zum Beispiel die Batterie und den ganzen Motor und die Power Electronics, die da dahinter stehen. Das ist also alles mit quasi hohen Spannungen und Strömen, die da alle zusammenkommen. Das ist das eine Team. Das sind so ungefähr 11 Leute, glaube ich. Und dann habe ich ein zweites Team, wo wir an Low-Voltage-Sachen arbeiten. Die sind dann so Dinge wie unser Car-Computer und Displays und Sensoren und also all Dinge, die eben nicht so Hochspannungen haben, sondern eher so elektronische Anwendungen oder Anwendungen aus der Elektronik, Touren, also so Dinge wie die Chassis von dem Auto, die Federungen, die Türen und Innenraum, die Interior Parts, die da in dem Auto sind. Also all die Dinge, die wirklich mit Auto zu tun haben. Mhm. Das ist das dritte Team. Und dann haben wir noch eine zweite Abteilung, die wir an dem Testing arbeiten, was dann eher so quasi die Anwendung ist. Neben diesen Teams, die Reliability bearbeiten, habe ich noch ein kleines Team, das Testing macht. Mhm. Obwohl wir haben eine große Abteilung, die wirklich viele große Teams haben für Testing, aber wir haben in meinem Team ein kleines Subteam, das kommt irgendwie aus der Geschichte, wie wir uns entwickelt haben, haben wir da auch ein bisschen zu tun. Die arbeiten nur an dem Optimus Robot. Mhm. Sodass dann diese ganze meine Abteilung, in der ich arbeite oder all die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben wirklich ganz verschiedene Dinge, die das unheimlich spannend machen aus all diesen Bereichen, sowohl Reliability als auch Testing und das zusammen ist eine Kombination, die ich unheimlich spannend finde und die da wirklich viel Spaß macht.
Die klingt tatsächlich auch so und ich würde da gerne auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie die Skills auch benötigt werden, je nachdem, in welchem Team die Mitarbeiter dann arbeiten.
Ja, das ist wirklich ein ganz zentraler Prozess. Also Tesla ist, wir sind schon sehr stolz auf die Leute, die mit uns arbeiten und wie ich vorhin gemeint habe, die Teams sind wirklich auch eins der zentralen Dinge, die uns, glaube ich, ausmachen als Firma und wir haben da wir legen da großen Augenmerk drauf, wie wir Leute eben einstellen und das ist ein komplizierter oder mehrstufiger Prozess. Mhm. Das fängt also wirklich an mit dem Entwurf der Jobbeschreibung und man schreibt dann, was die Anforderungen sind. Also so ungefähr, was benötigt das Team und warum benötigen wir das? Das muss man dann auch mit der Unternehmensführung dann wirklich abstimmen. Jeder bekommt dann verschiedene Headcounts zugeteilt und man muss dann da wirklich auch sagen, okay, warum mache ich das? Was sind da die Ziele? Und wie hilft es quasi dem Unternehmen, uns da weiterzubringen?
Also wirklich den Einfluss der Stelle quasi auf Zielerreichung oder Vorankommen des Unternehmens?
Genau. Ja. Und wenn wir das dann, okay, das ist dann irgendwie abgestimmt, dass das auch benötigt wird, dieser Headcount, dann fangen wir dann an, mit den Recruitern zu arbeiten. Wir stimmen uns da mit denen ab. Wir beschreiben dann das gewünschte Kandidatenprofil. Und dann wird dann gesagt, okay, welcher Bereich ist da, wird diese Person dann arbeiten? Und dann stellen wir ein Interview-Committee zusammen. Also wer würde dann in einem Erfolg oder wenn es zum Interview kommt, wer würde da quasi beteiligt sein? Wenn die Jobbeschreibung dann fertig ist, dann veröffentlichen wir die. Die wird dann auf LinkedIn gestellt oder auf unsere Tesla Career Website und verschiedene Jobbörsen. Und da geht es dann live. Dann bekommen wir dann Bewerbungen, meistens recht viele.
Ja, kann ich mir vorstellen, nach den Statistiken, die ich gesehen habe.
Genau, und dann schauen wir die durch. Also sowohl der Hiring Manager, zum Beispiel ich schreibe oft auf LinkedIn, dass ich da eben jemanden suche, dann schreiben die manchmal zu mir direkt oder das geht dann zu den Recruitern und die machen dann so eine Vorauswahl, die scannen diese Resumes und schauen, okay, klingt das gut oder nicht und wenn die dann gut klingen, dann werden die dann zu uns geschickt und wir geben dann unser Feedback und sagen, okay, der Kandidat sieht interessant aus oder die Kandidatin und wir machen dann eine schriftliche Kontaktaufnahme, also der Recruiter geht dann auf die Kandidaten zu und sagt, okay, bist du noch interessiert? Und fängt dann an, erstmal so schriftlichen Kommunikation anzufangen.
Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen. Das heißt, ihr macht wirklich noch klassisch den Lebenslauf durchgucken, ob das so mit den Kandidatenprofilen, wie du es eben auch beschrieben hast, übereinstimmt, was ihr euch vorstellt an Anforderungen, was jemand mitbringen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also zuerst schaue ich dann schon, oder wenn ich das zum Beispiel dann beurteile, schaue ich mir den Resümee an. Ich klicke dann auch auf das LinkedIn-Profil, schaue, was die machen, mit wem die zusammenarbeiten, wo die herkommen.
Also das ein Tipp an alle Zuhörer, pflegt eure LinkedIn-Profile.
Ja, das ist recht wichtig, da schaue ich schon gerne hin. Und dann eben, wenn wir sagen, okay, das sieht gut aus, dann gehen die Recruiter dann wieder auf die zu und dann haben die zuerst mal ein Phonescreen mit denen. Da sprechen die dann über Qualifikationen, den Werdegang, warum Tesla, warum diese bestimmte Rolle. Und wenn das dann alles gut klingt, dann sagen wir, okay, schreib mal ein kurzes Essay über dich, warum, also was so deine Errungenschaften sind. Und wenn das dann alles gut aussieht, dann ist der nächste Schritt ein schriftlicher Test.
Ah, okay.
Wir bei Tesla, also eine der Philosophien sind, wir sind eben sehr technisch ausgerichtetes Unternehmen und eigentlich sind alle Leute, die bei uns sind, irgendwie technisch und wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass man da schon gute Grundlagen hat. Also da muss man dann erstmal so einen Engineering-Test machen. Der ist irgendwie abgestimmt auf die Rolle. Wir gehen da quasi auf grundlegende Ingenieurbereiche ein, also sowas wie, wenn die Rolle irgendwie mechanical ist, dann muss er so einen mechanischen Engineering-Test machen oder wenn es elektrisch ist, dann Electrical Engineering oder Software, manchmal ist es auch ein Mix oder manchmal ein Spezialbereich, bei uns vor allem Reliability, da machen wir dann so einen ausgerichteten Test und beurteilen den dann. Wenn der Test gut ist, dann kommt es quasi zum nächsten Bereich, wo wir dann sagen, okay, das ist alles gut, dann machen wir Phonescreens.
Ich würde gerne noch mal kurz einhaken, weil ich finde den Punkt mit den Tests ganz interessant. Würde das bedeuten, dass trotzdem auch, ich sag mal, frische Studienabgänger eine Möglichkeit haben, dieses Wissen schon mitzubringen oder muss man gewisse Berufserfahrungen auch haben, um dann da geeignet zu sein sozusagen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Eigentlich sind die Leute, die gerade aus dem Studium kommen, die schneiden oft besser ab bei den Tests, weil das quasi so Wissen ist, das du eben dann in deinem Studium lernst. Okay. Und für die ist das oft kein Problem. Oft ist es so, dass Leute, die schon länger arbeiten, die haben dann solche Sachen dann nicht mehr so griffbereit und schneiden dann manchmal schlechter ab in den Tests. Wir beurteilen das dann von Fall zu Fall. Manchmal kann es sein, dass jemand wirklich toll ist im Interview. Der Test war dann nicht ganz so toll und wenn dann alles passt, dann irgendwie
drückt man mal ein Auge zu.
Ja, manchmal sagen wir dann, okay, das ist schon okay, solange irgendwie Grundlagen da sind. Mhm. Also wenn das halt nicht alles richtig fürchterlich war, sondern halt eben bestimmte Anforderungen befriedigt, dann sagen wir dann, okay, das klappt schon. Aber wir wollen das auf jeden Fall sehen, wie der Kandidat da abschneidet.
Ja gut, ich meine, gewisse Punkte muss man wahrscheinlich auch voraussetzen, dass man nicht ganz bei Null anfängt, wenn jemand dann neu startet.
Ja. Okay, und wenn dann das alles gut war, dann sagen wir, okay, jetzt wird es ein bisschen ernster, dann machen wir dann jetzt so diese technischen Interviews. Meistens kommen dann Phone-Screens von dem Hiring-Manager oder die wirklich direkt an der Rolle dann beteiligt sind. Da tun wir dann quasi ungefähr, ist dann meistens 45 Minuten und da fragen wir dann schon, also so das Grundlagenwissen, je nach Jobprofil gehen wir dann tiefer in Expertenwissen, relevante Erfahrungen, die der Kandidat hat, Errungenschaften und dann spielen wir realistische Szenarien durch und Problemstellungen, die dann also quasi der Rolle entsprechen. Wie würdest du irgendwas angehen, wie würdest du das lösen und da wollen wir dann irgendwie Fachwissen sehen, Kreativität, aber auch wie man kommunizieren kann. Mhm. Und das geht dann immer weiter. Wenn das dann gut ist, kommt dann der nächste Screen. Dann sagen wir, okay, das war gut, mir hat es gut gefallen. Jetzt kommt der nächste Interviewer dran. Und da machen wir meistens 2 bis 3 Phone Screens. Und wenn die dann auch gut waren, dann entscheiden wir uns dann, okay, jetzt würde ein Interview vor Ort kommen. Da wird dann der Kandidat eingeladen oder die Kandidatin. Und da kommt dann quasi, der spricht dann oder sie spricht dann mit dem Interview-Committee. Das Interview-Committee ist meistens mindestens 6 Mitarbeiter und die kommen aus verschiedenen Teams, also die dann relevant sind für die Rolle. Das ist dann zum Beispiel die Fachabteilung, wie zum Beispiel bei uns dann, wäre dann an meinem Team Reliability, das sind dann irgendwie 2 Experten von da.
Das heißt, ihr nehmt wirklich auch direkte spätere Kollegen mit in die Interviews, nicht nur Führungskräfte, sondern auch die Fachexperten?
Nee, also Führungskräfte da überhaupt noch nicht. Das sind dann wirklich die Fachexperten, die dann da sprechen und das ist dann meistens abgestimmt mit dem Level, also wenn wir dann verschiedene Level, wenn man zum Beispiel einen Staff-Engineer spricht, die Kandidatur ist für einen Staff-Engineer, dann würde dann auf jeden Fall auch Staff-Engineers mit denen sprechen.
Mhm. Also Peer-Ebene.
Genau, so Peer. Und wir haben dann immer so, also dann 2 aus der Fachabteilung, aber dann auch an unterschiedlichen Teams. Also Tesla ist, wir vernetzen immer mit anderen Teams, die Arbeit ist wahnsinnig vernetzt und die wollen wir dann auch da einladen und sagen, okay, 2 aus Testing zum Beispiel und 2 aus Design. Und so, dass wir dann wirklich aus allen Bereichen, mit denen die Kandidaten dann wirklich auch arbeiten würden, aus all den Bereichen haben dann wir dann Interviewer, die dann quasi checken und prüfen und sehen, und könnte ich mit denen arbeiten, haben die das Wissen, das ich da gerne hätte. Und wie du schon gesagt hast, wir haben da verschiedene Levels. Also das kann dann jemand sein, der sehr senior ist oder auch jemand, der Peer ist. Selten, dass jemand jünger ist. Das ist meistens dann schon auf dem Peer-Level.
Ich finde das ganz interessant, weil es gibt, also ich habe bisher relativ wenig Unternehmen kennengelernt, die wirklich auch die direkten Kollegen schon mit in die Interviews nehmen. Man überlässt es ja meistens HR und den Führungskräften. Von daher finde ich das einen ganz interessanten Ansatz, das so zu machen, weil das natürlich auch schon so eine gewisse Chemie vielleicht auch zwischen den Kandidaten einfach von Anfang an mit in den Prozess einbindet.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Tesla, die Führungskräfte kommen da erst später. Das ist wirklich auch eines der Grundprinzipien, über das vielleicht wir schon noch später reden können. Mhm. Dieses Führungs von oben ist wirklich bei Tesla eigentlich überhaupt nicht da. Das ist alles eher von unten und kommt da ganz direkt. Also wenn die Kollegen da, mit denen ich arbeiten könnten, dann kommt es gar nicht zu einem Gespräch mit einer Führungskraft. Das kommt dann erst später. Also wenn wir dann diese 6 unterschiedlichen Interviews dann alle überstanden haben. Dann
überstanden finde ich übrigens ein gutes Wort. Ich habe eben schon gedacht, der Kandidat muss ziemlich Ausdauer auch beweisen in diesem ganzen Prozess.
Ja, das ist auf jeden Fall schon so. Das sind dann schon irgendwie, da hätte ich dann jetzt als Kandidat ungefähr schon 10 Gespräche, die alle so ungefähr 45 Minuten gehen.
Wahnsinn, ja.
Wenn ich dann an diesem Stadium bin. Dann, was dann passiert, ist dann, wir nennen das Roundtable, kommt dann, also wo wir dann alle zusammenkommen. Meistens schreiben wir dann einen kurzen Zusammenfassung, also einen Bericht, den wir dann an die Recruiter schreiben. Was ist mein Fazit? Wir haben dann Benotungen, die gehen dann von No Hire, Hire, Strong Hire, also was ist unser Gefühl? Wir machen dann eine Benotung und eine kurze Berechtfertigung und gehen dann in diese Roundtable-Gespräche, wo dann da alle wirklich die Gelegenheit haben, über den Kandidaten zu sprechen. Was hat mir gefallen? Wo war der Kandidat gut? Wo war er schwach? Was sind Gedanken, die ich habe, wo das vielleicht nicht so gut sein könnte? Und wir haben dann so eine quasi Abstimmung oder nicht Abstimmung, aber halt ein Gespräch, wie jeder den Kandidaten fand. Und wo wir dann quasi, wenn jemand also sagt, ich war wirklich gegen den Kandidaten und das dann auch nur einer von den 6 waren, dann gehen wir aber meistens dann nicht weiter mit dem Kandidaten. Das war's dann. Und,
also das heißt, da überwiegt nicht die Mehrheit im Team, sondern das kann wirklich den ausschlaggebenden Punkt schon geben, dass einer sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das gibt's auch schon beides. Manchmal gibt's zum Beispiel den Fall, wo jemand sagt, okay, ich komme zum Beispiel aus Design und ich habe den Kandidaten die und die Fragen gestellt. Wir wollen dann auch meistens wissen, was dann die Fragen waren und wo der Kandidat dann nicht so gut war. Und manchmal kann es sein, dass wir dann sagen, okay, für diese Rolle ist diese Frage vielleicht ein bisschen zu schwer. Mhm. Auch nicht wirklich das, was wir dann wirklich arbeiten würden. Da kann man dann schon mal drüber hinwegsehen, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht ist verständlich, wenn der Kandidat oder die Kandidatin in diesem Bereich wäre, ist das klar, das sollte man dann schon wissen. Aber in unserem Bereich, in dem Falle für diese Rolle ist das vielleicht nicht so wichtig. Die anderen waren alle wirklich begeistert. Dann kann das schon mal überstimmen. Aber wir versuchen da einfach irgendwie so eine Entscheidung zu treffen, die dann für alle Sinn macht. Und ja, wenn das dann so war dann und wir diese Interviews erfolgreich abgeschlossen haben, dann kommt dann ein oft komme ich dann als quasi ins Spiel, als Ghost-Interview.
Okay.
So nennen wir das. Das ist dann quasi wird nur stattfinden, wenn der Kandidat dann gut abgeschnitten hat. Und oder das ist dann jemand, der mehr Senior ist. Also das ist dann quasi, wo diese Führungskraft zum ersten Mal dann ins Spiel kommt, wo dann quasi nach diesen allen technischen Interviews dann so ein eher allgemeineres Gespräch kommt, vielleicht von anderen Dingen, die wir da noch nicht gefragt haben. Also wenn ich zum Beispiel der Ghost-Interviewer bin, ich fange dann meistens an mit dem Resume, über den Resume noch zu sprechen oder sagen wir mal, ein Ding habe ich vergessen, wir haben noch eine Präsentation.
Mhm.
Also die
noch eine Sonderaufgabe.
Das kam noch davor, das habe ich vergessen, bevor diese Interviews anfangen, die mit den 6 Leuten, hat der Kandidat noch, macht eine Präsentation über irgendein Thema, an dem er oder sie gearbeitet hat. Und das geht dann auch noch in die Beurteilung. Wie war die Präsentation? War das gut? Konnte man da gut das nachvollziehen? Wurde das gut erklärt und so weiter?
Also passt nochmal zum Thema Kommunikation, was du auch vorhin gesagt hast, dass man das auch gleich mit abklärt sozusagen.
Genau, also ja. Wie würde derjenige oder diejenige quasi die Arbeit präsentieren? Und ich schließe mich dann da oft an diese Präsentation und frage dann noch 2 Fragen oder so.
Mhm.
Oder auch über dein Resume. Wo oft, was mir sehr wichtig ist, wenn jemand was auf dem Resume draufschreibt, dass der da auch dann drüber sprechen kann. Also ich pick mir dann oft irgendwie eine Frage raus, wo ich dann ein bisschen nachbohre und irgendwas frage und schaue, ist das alles.
Die Echtheit überprüfen.
Genau, ist das vorhanden oder schwimmt da der Kandidat Oder die Kandidatin. Also so fange ich da meistens an, testen möchte.
Das wäre jetzt genau meine Frage. Wann kommt der sozusagen?
Ja, und so das kommt dann, wo ich dann quasi da wirklich reinbohre. Also wo wir dann sagen, okay, was sind so wirklich die Arbeitsbedingungen in Tesla? Was machen die aus? Und wir fragen dann quasi Verhalten in bestimmten Szenarien, die für uns typisch sind. Also zum Beispiel sehr wichtig ist, wie trifft man Entscheidungen, wenn man nur bruchständige Informationen hat oder unvollständige Informationen. Das ist, was wir sehr wichtig nehmen bei Tesla. Also wir haben nie das Gefühl, dass wir alles auf dem Tisch haben, was wir gerne hätten, weil wir eben so schnell arbeiten und reagieren. Wir wollen da wirklich nicht lange an Sachen dran rumarbeiten, bis die alle verstanden sind, sondern wir wollen wirklich da oft auch sagen, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung machen, selbst wenn ich nicht alles in der Hand habe. Und das sind so Szenarien, die ich da erfrage, wie würde sich der Kandidat oder die Kandidatin in solchen Szenarien verhalten. Eine andere Geschichte, die ist für uns wichtig, ist, wie verhält man sich, wenn eben Dinge passieren, die man nicht erwartet hat, Failures in Testing beobachtet werden oder so, wie würde man da Entscheidungen treffen, was für Gedanken hat man, wen zieht man ein in die quasi Entscheidungsfindung, Fragen, wo ich hören möchte, okay, in dem Fall würde ich mich jetzt dann mit den anderen Teams auseinandersetzen und sagen, okay, wie entscheiden wir uns denn hier, haben wir noch irgendwelche Informationen, die wir nicht zuerst überlegt hatten und wie mache ich dann zum Beispiel eine Kompromissfindung, weil ich sage vielleicht, okay, hier in Reliability ist das jetzt ein Problem oder da müssen wir vielleicht andere Sachen noch in Betracht ziehen von dem Test, haben wir vielleicht noch irgendwas gelernt oder dann muss man vielleicht den Team sagen, okay, ich sehe jetzt hier ein Risiko, aber der Designer oder der Program Manager, der hat vielleicht andere Gedanken, der sagt, okay, ich muss das aber jetzt rausbringen, wir haben den Zeitdruck und dann muss man dann schauen auch, wie verhandelt man, also welche Interessen überwiegen hier und wie kann man Kompromisse finden, um dann wirklich Entscheidungen zu treffen, die wir dann als richtig ansehen würden. Also der große Teil von meinem Interview ist wirklich so das Verhalten in verschiedenen Situationen, die auch bei denen man unter Druck steht. Also das ist für uns eigentlich schon so ein typisches Szenario, weil wir eben immer irgendwie unter Zeitdruck uns fühlen, dass man da Entscheidungen treffen muss, um eben das Richtige zu machen, das dann auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal weiter, tun nicht alles abbrechen, vielleicht können wir das noch zwischendrin irgendwie dann eine Lösung finden und also solche Sachen, die sind dann so eine typische Situation und die tue ich dann irgendwie auch, da möchte ich wissen, wie so ein Kandidat sich verhalten würde.
Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil mit so einer Art von Fragen gibst du ja eigentlich dem Kandidaten auch schon einen Einblick in die Kultur des Unternehmens. Also schnelle Entscheidungen treffen, vielleicht auch mal mit Unsicherheiten umgehen, Kooperation mit anderen Kollegen oder Teams, dass es eben nicht um den Einzelnen geht, sondern wirklich, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit und nicht nur immer den eigenen Bereich zu sehen sozusagen. Das stelle ich mir tatsächlich ganz interessant auch für die Kandidaten vor, was man da schon für Einblicke bekommt.
Ja, das ist bestimmt so. Also das ist dann schon auch wichtig. Und wenn dann jemand nur quasi Fachwissen zeigen kann, aber dann nicht sich irgendwie da, wenn es uns dann so vorkommt, dass die quasi nicht dieser Tesla-Philosophie folgen können, dann können wir dann schon auch, oder dann sage ich zum Beispiel oft dann, das passt nicht. Wir haben das Gefühl, dass die Kandidatin oder der Kandidat sich da nicht wirklich wohlfühlen würde, weil da das ist wichtig für uns, die Philosophie, die muss da schon passen.
Ja, Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil ich sag mal, wenn dann ihr diesen Prozess oder der Kandidat auch diesen Prozess durchlaufen habt, würde ich jetzt mal einfach annehmen, kennt man sich ja tatsächlich schon in gewisser Weise durch diesen sehr viel stufigen Prozess. Ich glaube, bis zu 10 Stufen, bevor dann eine Führungskraft mit reinkommt, hast du eben auch gesagt. Wie sieht das denn aus, wenn dann wirklich der Mitarbeiter startet? Also ich würde jetzt gerne vom Inhalt so ein bisschen weitergehen zum Richtung, wie integriert ihr denn neue Mitarbeiter ins Unternehmen? Das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor, gerade wenn jemand vielleicht von einer ganz anderen Philosophie vom Unternehmen kommt. Du hast vorhin selber gesagt, du hast in kleineren Unternehmen gearbeitet, dann bist du mehr so in Richtung größere Unternehmen gegangen. Das kann ja für manche Mitarbeiter, die neu starten, auch komplett andere Welt sein, in die man sich da einfindet. Wie schafft ihr es, die Mitarbeiter dann auch in die Teams zu holen oder bei Tesla zu integrieren?
Ja, also das ist dann so, wo wir quasi den Kandidaten dann wirklich auch quasi so ein bisschen, könnte man sagen, ins Wasser schmeißen. Also da schauen wir dann, okay, wie das funktioniert. Also sagen wir mal, wir denken dann meistens so, ein Kandidat sollte vielleicht innerhalb des ersten Monats maximal 2 Monate dann irgendwie up to speed sein. Also das fängt dann so an bei uns, der erste Tag ist dann, wo so eine allgemeine Einführung ist, also die ganzen Tesla-Prozesse, IT, Computer einrichten, was sind irgendwie die Regeln von Tesla, was darf man machen, was darf man nicht machen, was ist so dieses Employee Handbook Philosophy, was sind deine Benefits, dann gibt es ein paar Safety Trainings oder recht viele. Das ist dann so, dann vielleicht am zweiten oder dritten Tag, wo man dann wirklich verschiedene Safety-Trainings hat, wie man ins Lab gehen muss, was irgendwie Schutzkleidungen sind und so weiter und solche Dinge. Und dann so vielleicht so an dem dritten Tag würde man dann mit dem Hiring Manager und den direkten Kollegen zusammenarbeiten. Also dann quasi, was sind wichtige Dokumente am internen Websites, wo die Daten sind. Wir haben so ein System, wo ganzen Testberichte sind und Präsentationen über das Thema, die schaut sich dann der Mitarbeiter an. Und da ist dann schon so, wo wir dann von dem Mitarbeiter erwarten, dass der sich da recht schnell eindenken kann. Also da ist vielleicht nicht so, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis wir denken da schon, das soll recht schnell gehen. Wir stellen dann dem Mitarbeiter Leute zur Verfügung. Also du kannst mich fragen, frag jederzeit, wenn du irgendwie was nicht weißt oder nicht verstehst. Aber da die Kandidaten sind dann meistens schon, oder in dem Bereich sind, in dem Fall sind es ja dann schon Mitarbeiter, die müssen da schon sich recht schnell eindenken können. Wir haben da nicht so arg viel Handholding, sondern eher so wirklich, okay, frag mich, wenn du was nicht weißt, aber erstmal tust du das dann irgendwie selber einarbeiten. Also
die Selbstständigkeit wird da schon verlangt sozusagen.
Auf jeden Fall, das ist wirklich eins der Grundwerte von Tesla. Es ist ein so ein Ding, das ist so eine Balance von Responsibility und Empowerment, die beiden Dinge, die sich da quasi beide, oder die wir da beide quasi haben. Also als Mitarbeiter verlangen wir viel von dem Kandidaten, also wirklich, der muss sich da selbstständig, oder nicht Kandidat, das ist ja jetzt schon der Mitarbeiter, der muss sich da wirklich selbst die Dinge anarbeiten und darf die dann aber auch selbst besitzen. Also das ist quasi eine Verantwortung, aber auch eine sowas wie sage ich das,
ist auch eine Freiheit, oder?
Genau, eine Freiheit. Also das ist wirklich so das Zweischneidige. Das gehört dir, aber dafür musst du das dann auch noch wirklich erbringen. Mhm. Und das ist das, würde ich sagen, was wirklich Tesla ausmacht, was auch die Leute wahnsinnig happy macht im Endeffekt, weil du das wirklich selbst in der Hand hast.
Das ist auch ein unheimlicher Vertrauensbeweis und eine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, zu sagen, hey, du hast es in der Hand, du hast die Verantwortung, aber wir lassen es dich eben auch machen. Ne?
Ja, genau. Und das ist wirklich auch auf allen Levels. Also selbst wenn wir mit Interns arbeiten, die Praktikanten, die sagen das oft, dass das Wertvollste war, dass was die bei Tesla sehen, ist, dass wir denen wahnsinnige Verantwortungen übergeben. Also das ist wie auch ein Fulltime-Ingenieur, die dürfen da das Gleiche machen, aber haben dann auch diese Verantwortung. Wir tun da nicht groß unterscheiden mit, da bist du noch nicht fähig, sondern eher so, okay, hier ist dein Bereich, mach mal und jetzt geh mal los.
Also nicht nur Vertrauen, sondern auch ganz viel Zutrauen.
Genau, und dieses Zwischenspiel, das ist, glaube ich, das, was Tesla ausmacht, dass wir da, wir sind halt ein Unternehmen, die sehr in Amerika würde man sagen nimble sind, also die haben da wenig Duplikation zwischen Rollen, also du hast da wirklich schon deinen eigenen Verantwortungsbereich, der ist meistens sehr groß, weil wir da sagen, okay, anstatt 3 Leute einzustellen, haben wir vielleicht da nur eine Person, was zum einen halt mehr Arbeit oder recht viel Arbeit bedeutet, also du musst da schon dann irgendwie deine Sachen machen, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr befriedigend für die Mitarbeiter, halt so viel Verantwortung dann auch zu bekommen. Das ist dann wirklich dein Ding und du arbeitest da dran und das ist das, was ich bei Tesla zum Beispiel toll finde, dass wir den Leuten wirklich so viel dann auch Eigenverantwortung übergeben. Das macht die Leute sehr happy.
Das kann ich mir vorstellen, das ist ja quasi wie sein eigenes Baby dann auch zu haben.
Genau, und du hast dann da auch wirklich die Verantwortung, aber kriegst dann auch die Anerkennung.
Ja, was mir gerade durch den Kopf geht, macht man sich damit nicht auch ein bisschen abhängig von den Mitarbeitern, wenn man jetzt statt 3 Experten nur einen hat?
Ja, wir sind da natürlich schon abhängig, aber auf der anderen Seite ist es dann, wir sind auch, glaube ich, ganz gut daran gewöhnt, neue Mitarbeiter dann, wenn man Mitarbeiter verliert, das gibt es schon, also gerade in Silicon Valley sind diese Jobwechsel recht oder nicht sehr ungewöhnlich, Leute gehen und die kommen und das ist da sehr dynamisch, das ist manchmal schmerzhaft, wenn man Leute verliert, aber das ist auch so gängig, dass wir das schon ganz gut können, manchmal muss dann jemand noch dann quasi übernehmen, wenn man dann jemanden verloren hat und das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber letztlich geht es dann schon und wir schaffen das. Also der Wechsel ist einfach immer da. Das ist nicht sehr ungewöhnlich.
Also eine Erkenntnis, auch bei Tesla gehen Mitarbeiter manchmal.
Die kommen und gehen. Das ist dann immer ein Austausch. Besonders in Silicon Valley. Also wir verlieren Leute, aber wir gewinnen dann Leute. Und das ist dann ist einfach ein Prozess, an den man da gewohnt ist. Und das funktioniert.
Ich glaube, das spielt natürlich auch mit rein, was du eben schon so ein bisschen erwähnt hast, was die Mission des Unternehmens ist, was die Werte auch sind, die dort vermittelt werden. Und ja, ich sag mal, da haben wahrscheinlich die Führungskräfte auch einfach einen großen Einfluss und die Mitarbeiter selbst, dass man dann eben, wenn jemand geht, auch relativ schnell wieder einen neuen Kollegen oder eine Kollegin mit einarbeitet. Was mich tatsächlich zum Thema Führung an sich bringt, weil man liest ja relativ viel, dass, und du hast es jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen angerissen, in dem einen oder anderen Moment, dass Tesla ja allgemein wirklich im Bereich ja, transformationale Führung eher gesehen wird. Also viel Verantwortung übergeben, Sachen vorantreiben. Du hast es eben auch schon gesagt, dass es manchmal auch darum geht, einfach schnelle Entscheidungen zu treffen, auch wenn Unsicherheiten dabei sind. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es dann doch besser, auch mal eine Entscheidung zu treffen und dann weiterzumachen, anstatt ewig damit sozusagen zu warten und Dinge ja, vorauszuschieben. Dann lieber mal schnell handeln und aus den Fehlern lernen, die man gemacht hat. Wie würdest du denn so generell den Führungsstil oder die Führungskultur bei Tesla beschreiben?
Das sind diese Dinge. Also wir fangen schon wirklich an bei dieser Mission. Also was wollen wir? Wir wollen eben Sustainability quasi herantreiben oder vorantreiben. Und das geht dann schon auch in unsere Unternehmensziele, also in den Führungsebenen setzen wir quasi diese Ideen und was sind unsere Visionen Und die müssen dann mit dieser Mission sich dann auch oder müssen da übereinstimmen. Und dann geben wir die eben an unsere Teams weiter und sagen, hier, wir wollen zum Beispiel ein Produkt entwickeln, das in dem und dem Bereich arbeitet. Und dann gehen da diese Teams dann los und arbeiten dann da dran.
Ah, das heißt, die Unternehmensziele sind auch immer für alle klar. Also das ist was ganz klar kommuniziert wird an alle Mitarbeiter?
Ja, das ist schon so, dass wir da versuchen, dass das sich dann wirklich auch logisch durch die ganzen Ebenen durchzieht. Also woran arbeiten wir und was sind so diese Hauptziele? Und die trickeln dann quasi so nach unten und müssen da schon sich irgendwie müssen übereinstimmen für jeden Mitarbeiter. Also ob ich dann ein Produkt führe oder ob ich dann wirklich an einem kleinen Test arbeite. Aber das muss dann schon übereinstimmen und sich da quasi ineinander vernetzen.
Aber das finde ich einen guten Punkt, weil das zeigt ja, dass, und korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber das heißt, so wird auch sichergestellt, dass wirklich jeder Mitarbeiter einen Beitrag zum Gesamtziel leisten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also die Produkte werden dann zum Beispiel entworfen und dann gibt es eine Timeline, wo wir sagen, okay, wir wollen das bis hier und hier soll das Produkt quasi veröffentlicht werden. Und dann geht es dann los. Also das wird dann so geplant, dass da jeder irgendwie seinen Teil beiträgt, dass sich das dann auch wirklich am Schluss verwirklichen lässt. Und die Führung ist quasi in den oberen Bereichen ist dann wirklich mehr so die Steuerung, also bei mir jetzt zum Beispiel oder die Leute, die dann quasi in den oberen Ebenen arbeiten, die kümmern sich eigentlich weniger um diese, also wir versuchen wirklich so Micromanagement absolut zu verhindern. Mhm. Also das ist dann wirklich den Mitarbeitern überlassen, dass die Dinge machen, die ihrem Bereich entsprechen, sondern so die Führungsleute, die sollen dann eher so Sachen machen wie Visionen klar zu machen, Ziele klar zu machen, Prioritäten zu setzen, ist eins der ganz wesentlichen Dinge, weil wir eben alle sehr beschäftigt sind und manchmal ist es auch, kann man nicht alles auf einmal machen, dann geht es dann wirklich darum, okay, du hast viel auf deinem Teller, das ist klar, das weiß ich, aber hier mach mal die und die Prioritäten, also solange du da irgendwie dran weiterarbeitest, das ist das, wo wir uns drauf fokussieren wollen und andere Dinge, die können später kommen, so dem Mitarbeiter quasi dann zu helfen, dass der dann weiß, woran muss er denn irgendwie sich, oder worauf muss er sich fokussieren und welche Dinge kann er erstmal vernachlässigen.
Also so ein bisschen den Rahmen einfach abzustecken, wo bewegt man sich gerade?
Genau, und welche Probleme hast du? Gibt es irgendwas, wo ich dir helfen kann, irgendwelche Netzwerke herzustellen? Ich brauche jemanden, ich weiß hier nicht weiter und ich habe das Gefühl, dass mir irgendwie keiner richtig hier hilft und dann irgendwie solche Dinge, wo ich dann irgendwie helfen kann, quasi Teams vorzustellen oder wo man dann weiß, okay, probier mal hier, die können dir vielleicht helfen und dann macht man vielleicht eine Einführung, hey, kannst du dem helfen und es solche Dinge. Also wir versuchen dann wirklich die Probleme zu beseitigen, aber nicht jetzt auf dem kleinen Bereich, sondern eher so quasi dann übergeordnet.
Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil das ist ja schon was man in vielen Unternehmen sieht, dass Mitarbeiter zur Führungskraft gehen und sagen, ich habe ein Problem und sie gehen mit der Lösung wieder raus. Aber das klingt jetzt so, als wäre das bei euch nicht so, sondern eher so eine Art Weichenstellung, dass der Mitarbeiter den nächsten Schritt in seinem Weg gehen kann.
Ja, genau. Also die Lösungen zu bereiten, das ist bei uns wirklich, das ist nicht, wie wir denken. Das muss der dann schon selber machen und darf der dann oder die dann auch selbst machen. Also das ist dann wieder, wo das dann diese Verantwortung zurückkommt.
Soll wahrscheinlich sogar, oder?
Genau, ja. Soll und darf und das ist also, wie wir eben gesagt haben, das ist eine Verantwortung, aber auch ein Recht, dass du das dann schon selber löst, sondern eher wirklich. Also wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, ist dann wirklich so, welche strukturellen Probleme kann ich für dich lösen, aber nicht welche Fachprobleme. Das ist dann vielleicht wirklich nur selten, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe das vielleicht selbst gemacht, dann kann ich vielleicht mal sagen, probier doch das und das. Aber das ist nicht so, dass die Führungskräfte da die Probleme lösen. Das ist sehr ungewöhnlich.
Und fällt es dir schwer, dir da manchmal auf die Zunge zu beißen und nicht so eine direkte Antwort zu geben? Oder ist das bei dir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es für dich klar ist, mehr in diese strukturellen Themen dann reinzugehen?
Das ist eine gute Frage. Also das, denke ich, ist jetzt bei mir Fleisch und Blut oder im Fleisch und Blut. Aber das ist, würde ich schon was sagen, was so zu der Entwicklungsstufe gehört, sich von dem individuellen Mitarbeiter, also diese Individual Contributor, wie wir das nennen, zu, sagen wir mal, einem Manager zu entwickeln. Das ist, glaube ich, diesen Schritt, den jeder für sich selbst schaffen muss, da quasi loszulassen. Also am Anfang ist das, glaube ich, wenn du jünger in der Management-Karriere bist, ist das ein bisschen schwieriger, weil man da immer denkt, ich bin der Experte und ich muss das jetzt lösen und da irgendwann loslassen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Entwicklungsschritt, wo ich das musste ich auch zum Beispiel lernen, und ich denke, das muss jeder lernen, wirklich loslassen und eher die strukturellen Probleme zu lösen, anstatt jetzt, sagen wir mal, konkrete Probleme.
Ja. Und gibt es da spezielle Führungskräftetrainings oder Entwicklungsprogramme bei Tesla?
Ja, das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus On-the-Job-Training. Also wenn jemand, man beobachtet eine Entwicklung von Mitarbeitern, also manche Mitarbeiter, wir haben so zwei Tracks in unserem Unternehmen. Das eine ist eben dieser Individual Contributor Track, wo man sich quasi von ganz unten bis nach ganz oben aufhalten kann, wo man, das sind dann Leute, die sagen, okay, ich möchte nicht Management machen, ich möchte wirklich so an den Problemen selbst technisch arbeiten.
Also Fachkarriere.
Genau, und da kann man dann auch wirklich bis ganz nach oben und sehr erfolgreich sein, aber da sagt man, okay, ich möchte nicht Management machen. Und dann gibt es eben andere Mitarbeiter, die dann irgendwann sagen, okay, ich würde schon gerne auch mal Teams leiten und so. Und das beobachtet man dann. Und dann, wenn wir dann denken, okay, das stimmt, das ist jemand, der kann gut mit Leuten umgehen, dann tun wir den dann langsam so dann auch in diese Karriere quasi das dann auch so umleiten, wo wir dann die Verantwortungsgebiete dann auch so sagen, okay, du kannst jetzt vielleicht zwei Praktikanten führen oder dann mehr jüngere Mitarbeiter dann quasi denen die Supervision machen. Und da ist so, also ein großer Teil ist wirklich so On-the-Job-Training. Aber wir haben dann schon auch so Management-Trainings. Tessa ist aber mehr hat so die Philosophie, wir haben dann das sind dann mehr so Online-Trainings. Manchmal gibt es dann In-Person-Trainings. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es eher so on-the-job und mit so Mentorship dann von anderen Managern, die da vielleicht mehr Erfahrungen haben.
Ah, das ist natürlich für mich wieder so ein Keyword, Mentorship. Heißt das aber, dass du zum Beispiel in deinem Team, das hast du ja auf deinem LinkedIn-Profil auch geschrieben, die Mitarbeiter ja sozusagen identifizierst und dann auch entwickelst, bist du dann auch direkt der Mentor sozusagen für diejenigen oder wird das auch nochmal irgendwie getauscht im Unternehmen?
Nee, das ist dann schon so, also das, wie ich das eben beschrieben habe, also wenn es dann Leute gibt, die sich für so ein Management dann eignen und das dann auch wollen, den geben wir dann so, die lassen wir dann so kleine Subteams leiten und dann diese Mentorship besteht eben da drin, dann quasi Fragen zu beantworten und vielleicht auch beobachten, wenn man sieht, okay, ich sehe zum Beispiel in dem Meeting, hast du vielleicht da, das ist vielleicht diese Problematik, die wir vorhin gesagt haben, wenn man vielleicht noch ein bisschen zu arg eingreift und du hast vielleicht dich da, ich habe das beobachtet, du hast vielleicht dich da sehr stark eingegriffen, lass doch den mal das selber machen oder sie und lass vielleicht da einfach mal locker und schau mal, wie das wird, wenn du da vielleicht einfach die Verantwortung ein bisschen übergibst. Und das ist dann so eine Mentorship, wo man dann einfach so versucht, den anderen Mitarbeiter da quasi so zu trainieren, in wie man dann andere Leute, mit denen man umgeht, wie spricht man,
ganz viel mit Feedback, oder?
Ja, genau. Und das sind dann so, also ich mache dann solche Sachen in so meinen One-on-One-Meetings, die ich dann mit denen habe.
Ah, Stichwort One-on-One-Meetings. Das heißt, du triffst dich aber auch wie oft mit deinen Mitarbeitern und hast diese One-on-Ones?
Also ich treffe mich oft mit meinen Mitarbeitern. Ich denke, dass es wichtig ist. Also ich habe direkte Reports eben, die mit mir direkt arbeiten. Da habe ich so vielleicht, ich glaube, 11 im Moment. Mhm. Mit denen treffe ich mich wöchentlich. Mhm. Das ist dann so eine halbe Stunde. Und das sind dann auch so die Gespräche, wo wir dann nicht über das Fachliche reden. Das Fachliche wird in Fachmeetings gemacht, sondern eher so, wo ich dann frage, wie geht's dir? Was irgendwelche Probleme, bei denen ich dir helfen kann? Und wichtig ist auch Karriereplanung, also wo ich dann mit denen schaue, okay, was ist dein nächster Schritt? Was sind unsere Ziele, an denen wir arbeiten? Wie tracken wir da? Und deine Karriere, was ist dein nächster Schritt? Wo stehen wir, was müssen wir noch machen, solche generellen Diskussionen, die habe ich dann mit meinen direkten Mitarbeitern eben wöchentlich und dann mit indirekten Mitarbeitern, das nennen wir Skip-Level-Meetings, mit denen treffe ich mich alle 2 Wochen bis 4 Wochen, je nachdem wie nah dran die sind und habe dann ähnliche Gespräche, also diese Meetings mit denen, mit den Team-Members finde ich sehr wichtig und ja, ich finde, das ist gut, wenn man mit denen oft spricht. Und manchmal kann es auch sehr kurz sein, das Meeting. Manchmal ist, hey, ich habe im Moment nichts, alles klar. Und dann geht es manchmal auch nur 5 Minuten. Aber so die Chance zu geben, dass man da irgendwie so Feedback bekommt und wo jeder steht, das ist mir sehr wichtig.
Das finde ich einen super Punkt, weil ich glaube, das ist was bei vielen Führungskräften in anderen Unternehmen vielleicht auch einfach viel zu kurz kommt. Einfach die Möglichkeit zu bieten, einmal wöchentlich dieses individuelle Gespräch zu haben und da wirklich Themen anzusprechen. Und einen ganz interessanten Punkt finde ich tatsächlich, dass ja dadurch, wie soll ich sagen, fast automatisch eine Art Personalentwicklung stattfindet, eine Entwicklung der Mitarbeiter, ohne dass das, ich sag jetzt mal, von einer speziellen Personalabteilung oder Personalentwicklern angestoßen wird. Es gibt ja Unternehmen, wo wirklich einmal jährlich irgendwie gefragt wird, wo siehst du dich in 2 Jahren, was machen wir konkret, aber bei euch ist das so ein Ongoing-Thema.
Ja, also das wird es auf jeden Fall so, wollen wir so haben. Das ist aber dann auch ein bisschen individuell. Manche Manager, denen ist vielleicht die Teambildung, die sind dann vielleicht nicht so stark und gibt dann andere. Also es gibt schon auch Leute, wo das vielleicht nicht so gängig ist, die treffen sich weniger mit ihren Teams, aber generell wollen wir das schon so haben. Und ich würde sagen, dass für mich, wenn ich über mich nachdenke, ist die Teambildung und Teamentwicklung wahnsinnig wichtig. Also ich versuche das dann schon definitiv zu machen, aber das ist das variiert ein bisschen zwischen verschiedenen Managern.
Okay, also da gibt es keine konkrete Vorgabe, dass es genau so gemacht werden muss, sondern da hat schon jeder auch noch passend zur Verantwortung und Freiheit die Möglichkeit, das selbst zu gestalten.
Genau, das variiert ein bisschen. Mhm. Aber generell wollen wir das auf jeden Fall so machen, dass man da schon irgendwie mit den Mitarbeitern den direkten Kontakt hat.
Jetzt hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, das Thema HR und alles, was so in Richtung Personalentwicklung geht. Gibt es denn da trotzdem in irgendeiner Weise einen Support? Du hattest eben gesagt, Online-Schulung und sowas natürlich, aber vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu sagen, wie sich das auch gestaltet.
Also HR ist bei uns auch, also ich habe zum Beispiel einen tollen HR-Partner, mit dem treffe ich mich auch wöchentlich. Mhm. Auch ungefähr das Gleiche. Wir fangen an, okay, gibt es irgendwas, was wir besprechen müssen? Manchmal gibt es verschiedene Dinge, manchmal gibt es auch nichts, wo wir sagen, okay, ich habe heute nichts Besonderes. Dann kann es dann sehr kurz sein, aber das ist auch so, wo wir dann eben drüber sprechen, welche Entscheidungen gibt es gerade. Manchmal spreche ich drüber, ich möchte Gehaltsanpassungen für verschiedene Mitarbeiter und ich bereite das dann vor, welche Informationen muss ich da oder habe ich im Moment und welche Rechtfertigungen und ich spreche das dann mit meinem HR-Partner ab und sage, hey, ich habe 5 Leute, wo ich irgendwelche Dinge machen möchte oder Promotionen, die wir vorbereiten. Also da wir sprechen dann quasi über unsere Team-Members, welche Veränderungen wir gerade planen und ich lasse das denen dann wissen und wir quasi arbeiten da dran zusammen, das dann zu machen. Wir haben auch andere Initiativen von HR. Wir haben zum Beispiel alle 6 Monate so eine Befragung, die wir an die Teams machen. Also wie fühlt sich jeder? Das ist quasi so ein Survey, so ein Pulse. Mhm. Wo wir dann, die Mitarbeiter haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin nicht so glücklich mit meiner verschiedenen Dinge, die wir da fragen, also wie ist die Arbeitslast, wie ist die Happiness mit Bezahlung, wie ist die Happiness mit meinem Direktor, mit meinem Manager, wie oft sehe ich meinen Manager, also wir machen dann solche Befragungen. Und da wird dann auch von den Managern dann erwartet oder wir müssen das dann quasi durchgehen und müssen dann solche Pläne quasi vorbereiten oder erarbeiten, wie wir solche Dinge dann verbessern. Also das ist uns dann schon auch wichtig, da quasi so eine anonyme, so ein Puls zu nehmen, wo wir dann sehen, wo jeder steht und wo wir dann wirklich auch versuchen, so eine Mitarbeiter-Happiness eben herzustellen. Also das ist zum Beispiel ein Ding, das wir dann planen.
Das heißt, finde ich einen ganz, ganz guten Punkt, weil es gibt ja viele Unternehmen, die immer mal wieder Mitarbeiterbefragungen machen, aber bei euch steht dann auch direkt eine Analyse und Aktion dahinter.
Ja, wir müssen, also Management muss das dann, oder wir nehmen das sehr ernst und wir versuchen das dann anzugehen und verschiedene Dinge. Man kann nicht immer alles gleich ändern, aber auf jeden Fall ist das schon was uns wichtig ist.
Ja, und was auch die Wertschätzung einfach widerspiegelt, ne? Also ich glaube, es kann nichts frustrierender sein, als an Umfragen teilzunehmen und dann nie wieder Feedback zu hören oder eine Veränderung wahrzunehmen. Von daher, ja, das klingt, als hättest du auf jeden Fall einen guten Kontakt mit deinem HR. Gibt es da noch irgendwie besondere Punkte, wo noch mehr irgendwie unterstützt wird durch HR? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Change-Initiativen oder irgendwas, was mir jetzt spontan einfällt?
Ja, also ein anderes großes Ding ist quasi, wir haben alle 6 Monate einen Review-Prozess. Mhm. Der wird also auch von HR koordiniert. Also wir haben dann, das geht dann quasi in diese ganze Geschichte, die du vorhin gefragt hast, wie machen wir oder wie stellen wir das sicher, dass diese Ziele auch mit der Unternehmensphilosophie übereinstimmen. Also in dem Review-Prozess wird dann quasi beurteilt, wie arbeitet jeder daran, die Ziele zu erreichen. Wie erstellen wir neue Ziele? Also das kommt dann in diesem halbjährlichen Review so zur Sprache und das wird dann auch koordiniert von HR.
Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, macht ihr klassisches Management by Objectives oder ist das eher ein eigen kreiertes System? Oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer was zu sagen.
Ja, also nee, das ist schon Management by Objectives. Also wir haben dann quasi in meinem Team zum Beispiel, das ist mir auch wichtig, dass jeder eben weiß, woran ich arbeite und was sind die Dinge, die eben das, im Idealfall stimmt es schon alles zusammen. Also wir haben, sagen wir mal, verschiedene Unternehmensziele. Also ich habe Programme, an denen ich verschiedene Deliverables habe. Also was muss ich da erreichen, bis wann? Also das wäre dann so ein typisches Ziel. Ich habe so ungefähr vielleicht jeder Teammember hat so vielleicht 6 Goals, die wir dann wirklich auch schriftlich festhalten. Das ist dann, also was ist das Goal, bis wann muss das erreicht werden, was sind dann erfolgreiche Deliverables, was ist Science for Success.
Also ihr legt auch Kriterien fest sozusagen, woran ihr es dann messt.
Genau, das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass wirklich jeder weiß, was kann ich machen, was soll ich machen und dann, dass man dann nicht einfach sagt, okay, macht es jetzt super, weil das ist irgendwie
schwammig.
Genau, schwammig, sondern es ist okay, es ist super, wenn du die und die Deliverables gemacht hast und mit dem Erfolgsmetrik. Und da haben wir dann quasi so 3 übergreifende, die auf die Unternehmensziele dann abgestimmt sind, wo ich verschiedene Programme quasi da die Deliverables abliefern muss. Und dann gibt es aber auch für mich, ich finde das wichtig, dass man dann noch verschiedene andere Dinge hat, die vielleicht nicht genau an dem Unternehmensziel festgemacht sind, sondern solche Dinge, die vielleicht dem Team helfen, wie zum Beispiel Knowledge Transfer, da kann man irgendwie so ein Buch zusammenstellen von verschiedenen Learnings, die man hatte oder Erkenntnissen, die man gesammelt hat oder irgendwas, was dem Team dient, irgendwelche Calculators zu programmieren, die das Team benutzen kann, um irgendwelche Arbeiten schneller zu machen. Mhm. Oder solche Dinge, das finde ich dann auch wichtig, dass jeder so ein bisschen so ein extra Ziel hat. Das tun wir dann auch da irgendwie reinschreiben und dann mit Team Collaboration oder Team Leadership, also wenn ich ein Team führe, dass man zum Beispiel regelmäßig mit denen sich trifft oder so. Also solche Sachen, diese Goals, die werden dann irgendwie festgesetzt, wo die da so einen Mix aus verschiedenen Dingen darstellen.
Ich muss sagen, das überrascht mich jetzt fast schon. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das doch so formalisiert abläuft. Ich hätte da eher so ein bisschen mehr Freiraum links und rechts gedacht.
Das ist, also wie auch immer, das oder wie ich das vorhin gesagt habe, das machen manche Teams wahrscheinlich anders. Ich finde das wichtig, dass die Mitarbeiter vor allem in diesem schnellen Betriebsablauf, also das ist wirklich wahnsinnig dynamisch bei uns immer, dann kann das sein, oder ich habe das irgendwie gelernt, finde ich, dass wenn die Leute dann überhaupt keine Anleitung haben, dass das da wahnsinnig schwierig ist, sich dann auch auf verschiedenen, oder ich habe gelernt, dass so Stützpunkte dann wichtig sind, wo man sagen kann, okay, es ist wahnsinnig viel, aber solange du das und das ablieferst, ist das dann auch gut. Und da finde ich das dann schon wichtig, diese Struktur eben zu haben, weil ansonsten kann das anspruchsvoll oder auch schwierig sein für Mitarbeiter, wenn die dann keinen so einen Stützpunkt haben. Also das ist da wo ich da versuche, diese Struktur dann denen zu geben, dass das so ein Ankerpunkt ist.
Und du hattest gesagt, halbjährlich macht ihr diese Review-Gespräche. Musst du die Ziele manchmal noch innerhalb dieses halben Jahres ändern oder ist das schon was, wo man sagt, okay, für ein halbes Jahr können wir es schon definieren, auch wenn es dynamisch und schnelllebig ist?
Ich versuche, die Ziele so zu machen, dass die in dem halben Jahr dann stehen. Das sind dann eher so übergreifende Dings, dass man dann quasi so Programmziele erreichen muss. Aber wenn sich das dann ändern würde, das ist dann auch klar, das ist dann nur so eine Guideline. Wenn dann irgendwas zum Beispiel geändert wurde und es in einem Ziel war, dann machen wir da natürlich dann nicht, dass wir sagen, oh, du hast da nicht dran gearbeitet, sondern das ist dann eher so halt einfach wirklich so ein Ankerpunkt, der dann da ist.
Ja, ein Commitment eigentlich auch für beide Seiten, nur dass man weiß, okay, das ist der Fokus für das nächste halbe Jahr und daran machen wir es dann auch fest.
Genau.
Ja. Vielleicht kannst du noch mal sagen, welchen Anteil HR da hat. Bekommst du da in irgendeiner Weise Support? Weil ich verstehe es jetzt erstmal so, dass doch die Hauptarbeit bei dir als Führungskraft liegt.
Nee, das machen wir schon selbst. Also das HR quasi sagt nur, okay, die Reviews sind due an dem und dem Datum. Okay. Die machen da nichts.
Schick den Reminder.
Genau, das ist dann, das. Wir machen das zusammen. Also ich mache das dann auch mit dem Teamarbeiter, die schreiben erstmal ihre Goals. Fängt es an, die machen das selbst, also an was möchte ich arbeiten und das wird dann so abgestimmt. Also das ist der quasi der Manager und der Mitarbeiter, die machen das zusammen.
Ah, da zieht sich wieder der Faden durch zum Thema, genau. Verantwortung und Freiheit, richtig?
Genau, also erstmal bei mir fängt es an, dass ich sage, okay, schreib mal auf, was du denkst, was wir machen sollen und dann wir stimmen das dann ab, dass das dann mit den Unternehmenszielen ist, das ist dann quasi so eine Zusammenarbeit, die da stattfindet.
Also schon eine richtige Zielkaskade. Das heißt, du bekommst Ziele, die du aber runterbrichst, mit den Mitarbeitern abstimmst, sodass es am Ende wieder alles nach oben geliefert wird, sozusagen.
Genau, so ist es.
Das ist spannend. Ja, wie gesagt, mich hat es überrascht, aber ich glaube, es zeigt auch einfach nochmal, dass auch in schnelllebigen Unternehmen, wo viel passiert, trotzdem irgendwie ein gewisser Fokus einfach da sein muss, um die Mitarbeiter auch, ja, ich sag mal, irgendwie zu orientieren. Ne?
Ja, genau. Das ist das, was mir eben aufgefallen ist, dass wenn das dann nicht da ist, da kann das schon schwierig sein. Speziell für jüngere Mitarbeiter dann quasi so einen Ankerpunkt zu haben. Das ist schon was ich denke, ist sehr wichtig.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du es schaffst, deinen Fokus zu behalten, weil deine Aufgabe einfach unheimlich vielfältig ist mit der Führung von verschiedenen Teams. Du hast vorhin gesagt, es sind drei verschiedene Bereiche sozusagen, die du verantwortest. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch unheimlich viel auf dich einprasselt. Vielleicht hast du da noch einen Tipp oder einen Trick, wie schaffst du es, deinen Fokus zu halten?
Ja, das ist, würde ich sagen, ist genau das Gleiche. Also das ist für jeden Mitarbeiter wirklich sehr ähnlich. Ich überlege dann auch für mich, was sind meine Ziele, was möchte ich zum Beispiel jetzt erreichen in den nächsten 6 Monaten. Das geht dann zum Beispiel um die Teambildung, was in dem Bereich, was möchte ich machen und was ist in dem technischen Bereich, welche Projekte wollen wir da erfolgreich abschließen, dann aber auch vielleicht Strategie und Visionen, was möchte ich zum Beispiel neu bilden, möchte ich vielleicht irgendwie eine neue ganze Arbeitsbereich neu schaffen, was wir irgendwie noch gar nicht angegangen sind, wo wir dann vielleicht neue Teams bilden wollen. Also so, das ist genau das Gleiche, wo ich überlege, was macht Sinn für die Firma, was macht Sinn für mich, was macht Sinn für das Team und wie, was wollen wir uns da über die nächsten 6 oder 12 Monate irgendwie das angehen und das dann irgendwie so festzulegen. Also das ist genau das Gleiche, dass auf jedem Level das im Idealfall, würde ich sagen, so zusammenpasst mit sowohl was ist wichtig für Tesla, was ist wichtig für mich, was ist wichtig für das Team. Also im Idealfall wirklich ist das für jeden das Gleiche. Also das ist für mich auch dann auch so, wo lege ich mich fest, was möchte ich auf jeden Fall schaffen und was ist vielleicht so was wie ein Stretch Goal, was vielleicht nicht unbedingt klappt, aber im Idealfall klappt.
Finde ich wirklich cool, weil das passt zu dem, was du am Anfang so gesagt hast zum Thema Traumjob, ne? Dass die Kreativität eben da sein kann, die Visionen zu entwickeln, wirklich an sowas auch zu arbeiten und nicht nur stur Aufgaben abzuarbeiten, sondern wirklich sich einbringen zu können mit verschiedenen Mitarbeitern zusammen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Was passiert denn, wenn Mitarbeiter ihre Ziele nicht erreichen oder wenn einfach festgestellt wird, die Performance passt vielleicht nicht so ganz?
Ja, also das ist schon auch was wir eben, wie gesagt, in diesen 6-monatigen Reviews dann schon quasi im Auge haben. Leute, die da, also wir geben dann denen immer Noten. Also wir haben verschiedene Bereiche, die wir beurteilen. Also in dem quasi, eins ist so, wir nennen das Demonstrates Excellence Bereich und der andere Bereich ist Positive Impact. Also wir untergliedern das und so bei Tesla ist ein so ein Stichwort ist Excellence is the passing grade. Also wir wollen wirklich, dass alle Mitarbeiter eine hohe Performance abliefern. Das ist, was wir wirklich auch erwarten. Und wir brechen das dann in verschiedene Bereiche. In diesem Demonstrates Excellence gehen wir dann quasi, was ist deine Innovationsfähigkeit, was ist dein Knowledge und was ist deine Self-Motivation. Also da geben wir dann verschiedene Noten und haben dann irgendwie so verschiedene quasi Kriterien, die wir da erwarten von den Leuten. Und dann Positive Impact, wie arbeite ich mit anderen zusammen und was ist wirklich so mein Impact auf Tesla. Das wird dann auch nochmal benotet. Und so, dass also jeder Mitarbeiter alle 6 Monate quasi eine Zusammenfassung bekommt, wo ich stehe. Und wenn dann jetzt, sagen wir mal, jemand nicht so toll arbeitet und dann nicht gut abschneidet, der weiß das dann. Also alle 6 Monate bekomme ich eben dann diese Noten. Und Leute, die da nicht so hoch performen, mit denen arbeiten wir dann. Da gibt es zum Beispiel so Pläne, wir nennen das Performance Improvement Plan.
Ja. Mhm.
Da wird dann geschrieben und gesagt, okay, die Ziele werden nicht erreicht. Du musst jetzt irgendwie zum Beispiel hier, setze ich dir jetzt irgendwelche Ziele, die musst du dann erreichen. Und dann gibt es dann so auf jeden Fall Mandatory Meetings, die dann wöchentlich gemacht werden. Und da muss man dann schon mit dem Mitarbeiter ganz genau arbeiten und dann auch diese Ziele dokumentieren, dass die erreicht werden. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann trennen wir uns dann von solchen Mitarbeitern.
Aber das ist ja dann keine Überraschung mehr für den Mitarbeiter, sondern das ist ja ein Weg, der bis dahin quasi schon gegangen wurde, mit Unterstützung auch von eurer Seite.
Genau. Ja, ja, das ist dann so, dass der das dann auch weiß oder diejenige.
Ja, ich glaube, besser kann man das eigentlich nicht machen. Also es gibt immer nichts Schlimmeres, als wenn man sich von Mitarbeitern trennt und die fallen aus allen Wolken. Aber in dem Fall ist es ja wirklich ein Prozess, wo schon versucht wurde zu unterstützen, nochmal zu gucken, okay, links, rechts, wo können wir was machen und das wieder auf Track zu kriegen sozusagen.
Genau, und außer wenn dann irgendwie grobe Fehlverstöße passieren, dann geht es dann ganz schnell. Ja. Aber wenn es dann so ein Performance-based quasi oder Unterperformance ist, dann wird es da schon kommuniziert und mit dem Mitarbeiter gearbeitet. Und da bekommt man dann diese Chance, das dann quasi zu reparieren. Das ist auch oft erfolgreich. Mhm. Aber wenn das dann nicht erfolgreich ist, dann trennen wir uns dann von demjenigen.
Also ein sehr fairer Prozess, muss man sagen. Fair und transparent.
Idealerweise ist das der Fall, ja, auf jeden Fall.
Ja. Passt ja auch wieder zu den Werten, über die wir schon ein paar Mal auch gesprochen haben. Da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so die Kultur ausmacht. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viele Einblicke ja auch bekommen. Aber was mir tatsächlich auffällt, eine Frage, die man sich ja immer wieder stellt, also die ich mir auch in meinem Alltag immer mal stelle, ist, wie schaffen wir es, die Kultur im Unternehmen wirklich so zu gestalten, dass sie zum Beispiel diesen teamorientierten Gedanken hat. Und ich finde, da hast du ganz coole Einblicke gegeben, wie Tesla das macht, nämlich indem sich das wirklich wie ein roter Faden durch alles durchzieht. Die Teams werden ja quasi schon beim Recruiting mit einbezogen, wenn neue Mitarbeiter ins Team geholt werden. Es gibt bei den Bewertungen entsprechend den Positive Impact, wo sich das widerspiegelt. Gibt es da noch so den einen oder anderen Tipp oder Insight, den du vielleicht hast, wo du sagen könntest, das sind noch Sachen, die sich irgendwie bei uns in der Kultur speziell etabliert haben, was uns auch als Firma ausmacht?
Ja, ich denke wirklich, das zentrale Ding ist, würde ich sagen, ist dieses Empowerment, dass wir Leuten oder jedem wirklich wahnsinnigen Spielraum geben für die Position. Also das sind dann zum Beispiel auch Dinge, die Leute sagen, wenn die zu Tesla kommen. Oder ja, warum die zu Tesla kommen, ist das, was man von anderen hört. Also diese Verantwortung zu bekommen, ist wirklich was denke ich, Tesla ausmacht, dass das einen wahnsinnig happy macht, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich kann da so viel machen. Also die Mitarbeiter, die das erfolgreich schaffen, das dann wirklich auch anzunehmen. Das würde ich sagen, ist eins der Hauptmerkmale, die Tesla ausmacht. Zum Beispiel Praktikanten die gehen dann oft und sagen, das war wirklich so eins der Hauptdinge, die ich gemerkt habe, dass am Anfang das wahnsinnig anspruchsvoll war, weil ich überhaupt nicht so viel Handholding hatte. Ich musste viele Sachen selber rausfinden. Aber dann, als ich das dann geschafft habe, hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht. Da wirklich da so viel mitmachen zu dürfen und mitgestalten zu dürfen. Also diese Balance von Responsibility, aber auch Empowerment irgendwie, das finde ich sehr spannend und das ist was ich denke, ist eins der Hauptmerkmale, bei denen sich Tesla unterscheidet von anderen Firmen, die eben auch attraktiv sind. Aber das ist oft dann sehr, sehr eingegrenzt bei den anderen Firmen, wo du wirklich so einen sehr klaren Verantwortungsbereich hast, der sehr limitiert ist. Und bei Tesla ist das eher dann sehr fließend. Du kannst dann wirklich auch an verschiedenen Dingen arbeiten und die sind sehr fließend. Man kann sich da auch dann selbst verändern. Wir haben zum Beispiel innerhalb der Firma auch so eine Transfer Policy, wo man dann zu anderen Teams gehen kann, da sagt man, okay, mir macht es eigentlich jetzt keinen Spaß mehr, ich möchte lieber in das Design-Team wechseln und das ist dann auch okay, wir müssen das als Manager auch akzeptieren. Die Mitarbeiter dürfen das quasi sagen und die dürfen dann diese anderen Teams kontaktieren und man darf dem dann auch nicht im Wege stehen als Manager, sondern man muss das dann auch ermöglichen und solche Dinge, wo die Mitarbeiter dann wirklich das Gefühl haben, auch ihren eigenen Weg gestalten zu können. Das sind so Dinge, die Tesla eben ausmachen und die mir zum Beispiel dann auch wirklich sehr Spaß machen.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil das zeigt ja, dass ich sag mal, obwohl das Unternehmen so zielorientiert ist und ja, ich sag mal, relativ genau weiß, wo es hin will, trotzdem das Individuum nie zu kurz kommt, sondern immer die Möglichkeiten für die individuelle Entwicklung und Entfaltung da auch ermöglicht. Das finde ich Wahnsinn, ja.
Ja, das ist wirklich dann auch in der Kultur einbeschrieben. Also wir wollen schon, dass die Leute happy sind. Also wir verlangen wahnsinnig viel von denen, würde ich sagen. Aber das ist schon dann auch wichtig. Der Einzelne darf da schon mitgestalten und quasi hoffentlich sich verwirklichen.
Und so kriegt man natürlich auch die Leute an Bord, die wirklich Bock haben auf die Aufgaben.
Ne? Genau, das spiegelt sich dann auch in dem ganzen Verhalten wieder, dass die Leute, die bei Tesla sind, das ist definitiv nicht für jeden, das ist für manchen Leuten auch ein bisschen zu anstrengend, weil es eben schnell geht und du wirklich da nicht irgendwie Pause machen kannst und dich mal hinsetzen, sondern das wird viel erwartet. Aber für die Leute, denen das eben Spaß macht, ist das irgendwie was Tolles. Und dann dieser Spirit, das ist irgendwie dann schon auch das Ansteckende, weil jeder, wenn du dich umschaust, ist jeder irgendwie da wirklich voll bei der Sache und hat da Lust drauf. Und das macht irgendwie eine sehr besondere Unternehmenskultur, die wirklich sehr ansteckend ist.
Das heißt, es steht und fällt am Ende doch mit den Leuten, und das zeigt natürlich auch, dass sich die Personalauswahl, die ihr doch so mehrstufig macht, sich am Ende lohnt.
Hoffentlich, ja.
Ja. Jetzt hast du schon mehrmals auch gesagt, dass du selber unheimlich viel gelernt hast, seit du bei Tesla gestartet bist. Was würdest du denn sagen, war so für dich das größte Learning, vielleicht auch im Bereich Führung, aber auch einfach ganz offen die Frage?
Ja, Empowerment, denke ich. Also den quasi jeder darf irgendwie so viel machen, wie er kann und soll, aber das darf selbst gestaltet werden und dann auch eben als Manager sich zurücknehmen und quasi jeden Mitarbeiter, also im Idealfall würde ich sagen, ein guter Manager lässt den Mitarbeiter die Erfolge ausleben und genießen, und wenn irgendwie was falsch geht, muss man als Manager dann das auch übernehmen und quasi die Responsibility aufnehmen. Also im guten Fall lässt man den Mitarbeiter sich selbst entwickeln, aber hat quasi gibt den Rücken halt, wenn Dinge nicht laufen. Also Failure ist zum Beispiel auch wirklich einbeschrieben in Tesla. Wir haben so diese Fail-Fast-Philosophy. Definitely okay, wenn was falsch geht, aber man muss dann einfach irgendwie sich auch hinstellen und sagen, okay, die Dinge sind falsch gelaufen und so machen wir es besser, und das ist dann auch okay.
Also die viel gesagte Fehlerkultur ist da Wirklichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eins der Hauptmerkmale von Tesla. Failure ist völlig okay. Man muss es dann nur reparieren.
Und daraus lernen. Genau. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja. Hast du abschließend noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ich glaube, wir haben schon sehr viele Einblicke bekommen. Ich glaube, das, was du zuletzt gesagt hast, war auch nochmal ein richtig guter Tipp an alle Führungskräfte, die uns zuhören. Und vielleicht auch an die HRs, die da so die ein oder andere Erkenntnis hoffentlich draus ziehen können. Gibt es noch abschließende Worte, die du gerne mitgeben möchtest?
Ja, einfach, wenn euch das irgendwie interessant klingt, schaut euch unsere Webseite an. Schaut irgendwie, ob es was gibt, was euch passen kann und irgendwie interessant klingt, und dann bewerbt euch.
Also, das war der Aufruf. Nutzt die Gelegenheit. Vielen Dank, Andreas. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, wir hätten noch ungefähr 5 Stunden weitersprechen können, aber ich habe mich zurückgehalten. Vielen Dank für die Einblicke, deine Offenheit, und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, und wir bleiben sicher in Kontakt.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
Danke, ciao. Wenn ihr Bock habt, noch mehr zum Thema Podcast für HRs und Führungskräfte zu erfahren, dann bleibt weiterhin bei uns dran. Wir werden auch demnächst wieder spannende Folgen haben mit interessanten Gästen, wo wir weitere Impulse und Ideen mit euch teilen werden, damit ihr HR wieder zum Superstar im Unternehmen macht. Ihr findet uns natürlich im Internet unter peopleandculturebase.de. Und natürlich bei LinkedIn, Twitter und Insta. Vergesst nicht, bei unserem coolen peopleculture-shop.com noch vorbeizugucken. Da haben wir richtig coole HR-T-Shirts. Ich habe übrigens heute eins davon an. Und schaut unbedingt da rein und kauft, was das Zeug hält. Wir hoffen, ihr seid bei den kommenden Folgen auch dabei, wenn wir wieder mit unseren Gästen in die Themen HR, Culture und Leadership eintauchen. Wenn ihr noch Themen vermisst oder ein Wunschthema habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@packbase.de, pacbase.de. Da sind wir immer für euch erreichbar und nehmen gerne eure Themen auf.